das vorstellen. Wusstet ihr, dass diese intensiven Gespräche in einer der größten Krisen Israels oder vielleicht sogar in der größten Krise Israels geschahen? Es war eine Zeit, in der Gottes Volk gerade so an seiner eigenen Vernichtung vorbeigeschrammt ist. Das waren also keine entspannten Treffen zwischen Gott und Mose, da war Alarmstufe rot, da ging es um alles. Da herrschte absolute Krisenstimmung. Was war passiert? Gott hatte durch Mose sein Volk aus Ägypten befreit und durch ein gigantisches Wunder durch das Schilfmeer geführt, das Meer geteilt. Sie sind am Sinai angekommen. Dort hat Gott einen Bund mit seinem Volk geschlossen. Und Mose pendelte in dieser Zeit immer auf und ab, Berg rauf, Berg runter, zu Gott, wieder zum Volk, hin und her, wo Gott ihm auf dem Berg das Gesetz diktierte. Und einmal war es so, da blieb Mose ziemlich lang oben bei Gott auf dem Berg, dass die Leute unten dachten, kommen die überhaupt mal wieder runter? Wo ist denn der eigentlich geblieben? Was ist denn da los? Und dann forderten sie Aaron auf und sagten, komm Aaron, das war der Stellvertreter Moses, mach uns einen Gott, den wir sehen können, den Mose und den Gott, den sehen wir ja gar nicht. Und wir wissen nicht, was aus Mose geworden ist. Mach du uns einen Gott, der vor uns hergeht. Und so machten sie ein goldenes Kalb. Und während sie unten um dieses goldene Kalb tanzten, teilte Gott oben mit, was er mit dem Mose mit, was er mit seinem Volk machen wollte. Ich werde sie vernichten. Und ich werde mit dir, Mose, ein neues Volk gründen. Mose war entsetzt. Und jetzt folgte ein zähes Ringen, wo Mose für sein Volk flehte und um Gnade bat. Und er sagte, was werden die Ägypter sagen, wenn sie erfahren, dass du das Volk befreit hast, um sie dann in der Wüste zu vernichten? Und denk doch an den Bund, den du mit unseren Vätern Abraham, Isaak und Israel geschlossen hast. Und tatsächlich, es tat Gott leid, heißt es, und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Er hat sie nicht vernichtet. Aber damit war die Sache noch nicht ausgestanden. Gott sprach zu Mose, zieh du mit dem Volk in das Land, das ich euren Vätern versprochen habe. Ich werde meinen Engel vor euch hersenden. Aber ich selbst werde nicht mitkommen. Boah, ohne Gott, undenkbar für Mose. Und dann flehte Mose weiter. Und nach 10 Verhandlungen ist es ihm tatsächlich gelungen, dass auch Gott sich da wieder umstimmen ließ. Und in dieser Zeit heißt es, in dieser Krisensituation, da redete Gott mit Mose wie mit einem Freund. Da heißt es, Mose sagte zum Herrn, wo es ihm darum ging, ob Gott jetzt mitgeht oder nicht, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk auf seinem Weg. Aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen. Du hast Gnade bei mir gefunden. Wenn ich aber Gnade bei dir gefunden habe, so zeig mir doch, was du vorhast. Dann kann ich sehen, dass ich wirklich Gnade bei dir gefunden habe. Bedenke auch, dass diese Leute dein Volk sind. Gott sagte, ich werde auf dem Weg gegenwärtig sein und dich dorthin bringen, wo du ungestört leben kannst. Mose sagte, aber wenn du nicht mit auf unserem Weg gegenwärtig bist, dann führ uns lieber nicht von hier weg. Woran soll ich erkennen, dass ich zusammen mit deinem Volk bei dir Gnade gefunden habe? Doch daran, dass du mit uns gehst, dann werde ich und dein Volk uns von jedem anderen Volk auf der Erde unterscheiden. Da sagte der Herr zu Mose, auch was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade bei mir gefunden und ich kenne dich mit Namen. Mose, es ist tatsächlich gelungen, Gott umzustimmen. Erst hieß es noch, ich werde sie vernichten und dann, ich werde mit euch gehen. Mose hat zunächst die volle Wucht des Zornes Gottes abgekriegt. Als Gott das sah mit diesem goldenen Kalb, er hat den Zorn Gottes mitbekommen, ich werde sie vernichten. Und dann erlebte diese unbegreifliche Gnade Gottes, dass Gott diesem Volk gnädig ist, es nicht vernichtet und sogar noch weiterhin mit diesem Volk geht. Er erlebte die unbegreifliche Gnade Gottes. Und wenn es damals schon das Lied gegeben hätte, Mose hätte dieses Lied Amazing Grace anstimmen können. Erstaunliche, unbegreifliche, faszinierende Gnade. Was für eine Gnade. Das hat Mose in diesen Momenten erlebt. Und jetzt könnte man denken, Mose müsste aus Dankbarkeit vor Gott niederfallen und sagen, danke Gott. Und Mose kommt mit einer ganz erstaunlichen Bitte. Er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. In diesem Moment, gerade eben die Gnade so empfangen, jetzt lass mich deine Herrlichkeit sehen. Da sagte Gott, ich will all meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Weiter sagte Gott, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und der Herr fügte hinzu, aber siehe, da ist ein Platz in meiner Nähe, stell dich da auf den Felsen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen. Solange ich vorüberziehe, werde ich meine Hand über dich halten. Danach werde ich meine Hand wegziehen und du kannst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Wahnsinn, was Mose hier von Gott verlangt. Eigentlich müssen wir denken, dass er jetzt vor so viel Erbarmen niederfällt und Gott dankbar ist, aber Mose will noch mehr. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das heißt, lass mich dein Gesicht sehen. Und das kam jetzt nicht so aus einer Laune heraus. Gott, ich wollte schon immer mal wissen, wie du ausschaust. Könntest du dich doch mal zeigen? Mose hatte in diesen Tagen eine intensive Zeit mit Gott. Vielleicht war es wirklich die intensivste Zeit, die er jemals überhaupt mit Gott gehabt hatte. Mose erlebte Gottes Gnade und Gottes Erbarmen in einer unvorstellbaren Weise. Und jetzt, so erkläre ich mir das, dieser Wunsch, lass mich die Herrlichkeit sehen, jetzt wollte er noch mehr davon. Mose war so richtig im Flow, kann man sich vorstellen. Oder ich dachte so, der war wie auf Droge mit Gott. Und jetzt wollte er immer mehr mit von Gott. Diese intensive Zeit mit Gott hat ihn regelrecht süchtig gemacht nach Gott. Er sagt, Gott, ich will noch mehr. Kennst du das, wenn du eine intensive Zeit mit Gott hast, dass du dann immer noch mehr möchtest? Du spürst, wie gut es ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben, Zeit mit Gott verbringen, intensive Gebetszeit mit Gott. Du spürst, was das für ein Segen ist und wie das toll ist und gut tut und denkst, oh, ich will noch immer mehr. Wer noch keine intensive Beziehung mit Gott hat, der kann das nicht verstehen. Aber wer anfängt, Zeit mit Gott verbringen und das steigert und der bekommt diesen Wunsch nach mehr. Wer anfängt, mit Gott zu reden wie mit einem Freund. Wer Gottes Gnade und Erbarmen immer wieder erlebt. Wer Gottes Zuwendung erfährt. Wer Gottes Liebe spürt und immer mehr realisiert, was Gott eigentlich für uns getan hat. Wer diese enge Beziehung mit Gott erlebt, der erlebt diese Sehnsucht, ich will noch mehr Gott. Ich will Gott, ich will dich noch viel mehr. Und dann hat Gott wirklich sowas wie eine Droge. Die Beziehung mit Gott macht süchtig nach mehr. Wer angefangen hat, Gott zu schmecken, der will noch mehr davon. Und je intensiver die Beziehung ist, umso intensiver ist dieses Verlangen. Natürlich gibt's auch das Gegenteil, das kenne ich auch, dass die Beziehung zu Gott einschläft, dass sie nachlässt. Dann muss man das Feuer wieder nachschüren, muss man wieder sagen, Gott, ich will ganz neu wieder deine Beziehung. Dann muss das neu angefacht werden. So erkläre ich mir diesen Wunsch von Mose, dass er sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Mose wollte mehr von Gott. Aber Gott sagt, das geht nicht. Weil wir das Paradies verloren haben, können wir Gott nicht sehen. Wir würden vergehen. Interessant aber ist jetzt, was Gott stattdessen dem Mose anbietet. Ich will all meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Mose darf die Güte sehen. Was das ist, werde ich nachher noch erklären. Und Gott gibt Mose seinen Namen. Das hat im Alten Testament eine besondere Bewandtnis, wenn Gott seinen Namen mitteilt. Damit macht Gott sich ansprechbar, ermöglicht sozusagen Kommunikation. Man könnte es heute so sagen, wie wenn jemand seine Handynummer rausgibt. Dann bin ich, wenn ich meine Handynummer rausgebe, bin ich immer erreichbar und nervbar. Man kann mich Tag und Nacht anrufen, stören und nerven. Und so ist es, wenn Gott sagt, hier ist mein Name. Du kannst mich immer anrufen, du kannst mich immer nerven. Ich bin für dich erreichbar. Das bedeutet das, was Gott hier macht, mit dem Namen. Und der Name, die Telefonnummer, ist Erbarmen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Gottes Name ist Erbarmen. Und der Name ist mehr als Name, das ist Programm. Gott ist Erbarmen. Das heißt, wenn Gott Kommunikation anbietet, ist diese Kommunikation geprägt von Erbarmen durch und durch. Aber das hatte ja Mose schon lange erlebt, diese Kommunikation mit Gott. Und dann sagt Gott nochmal was Besonderes. Er sagt, siehe, da ist ein Platz in meiner Nähe. Stell dich da auf den Felsen Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen. Und solange ich vorüberziehe, werde ich meine Hand über dich halten. Danach werde ich meine Hand wegziehen und du kannst hinter mir hersehen. Gott durfte dann hinterher schauen, als Gott dann so vorbei war. Mose durfte hinterher schauen. Und die Folge war, dass der Mose gestrahlt hat vor dieser Gottesbegegnung, dass das Volk gesagt hat, Mose, du leuchtest so stark, mach mal eine Decke über deinen Kopf, wir halten das gar nicht aus. Das war die Folge dessen, sein Angesicht strahlte richtig. Geheimnisvolle Gottesbeziehung, Gottesbegegnung, aber das Angesicht durfte er nicht sehen. Jetzt gibt's aber eine Geschichte in der Bibel, wo Mose doch das Angesicht Gottes gesehen hat. Kennt ihr die Geschichte, wo er das Angesicht Gottes gesehen hat? Steht im Neuen Testament, wo die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Matthäus 17 und andere Stellen heißt es, Jesus stieg mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, sah sein Gesicht auf einmal ganz verändert aus und seine Kleidung glänzte strahlend weiß. Da redeten zwei Männer mit ihm, es waren Mose, da ist er, und Elia, die in Herrlichkeit erschienen. Sie sprachen mit Jesus über den Tod, der ihm nach Gottes Plan in Jerusalem bevorstand. Aber Petrus und die anderen waren fast eingeschlafen, trotzdem hielten sie sich wach. So sahen sie Jesus in seiner Herrlichkeit. Und die zwei Männer, die bei ihm standen, sahen ihn in seiner Herrlichkeit. Petrus berichtet später von diesem faszinierenden Ereignis in seinem zweiten Brief und schreibt, wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. Von Gott dem Vater empfing er seine Ehre und Herrlichkeit. Aus der majestätischen Herrlichkeit Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört, sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. Und Johannes, der auch dabei war, der schreibt dann in seinem Vorwort seines Evangeliums, er, das Wort, wurde ein Mensch, er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Krass. Mose durfte sie nicht sehen und Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Und auch der Petrus. Er lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinen einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Johannes. Und er bezieht sich dabei aber nicht nur auf dieses Ereignis damals auf dem Berg, wo Jesus sich verklärte und etwas von seiner göttlichen Gestalt annahm. Johannes meint damit auch die Wunder. Nach dem ersten Wunder, wo nach Johannes Jesus Wasser in Wein verwandelte, schreibt er, mit diesem Zeichen offenbarte er seine Herrlichkeit. So sieht Gottes Herrlichkeit aus, wenn Wasser in Wein verwandelt wird. Finde ich auch schön. Mit Jesus war eine völlig neue Zeit angebrochen und auf einmal wurde Gottes Herrlichkeit sichtbar, erlebbar. Die Menschen erlebten Gottes Herrlichkeit und sie erlebten diese Herrlichkeit als Güte. Der hat ihn nicht hängen lassen, als der Wein ausging. Gott sagte zu Mose, ich will all meine Güte an dir vorüberziehen. Und jetzt, als Jesus auf der Erde lebte, ist die Güte Gottes sprichwörtlich durchs Land gezogen, von Mensch zu Mensch und hat Menschen, die in Not waren, geholfen. Gottes Güte ist durchs ganze Land gezogen und dadurch ist Gottes Herrlichkeit sichtbar geworden unter den Menschen. In Jesus ist Gottes Herrlichkeit sichtbar geworden. Und Jesus sagt später, wer mich sieht, sieht den Vater. So schaut Gottes Herrlichkeit aus. Aber Gottes Herrlichkeit ist noch viel größer und weiter. Nämlich im Tod am Kreuz wurde Gottes Herrlichkeit sichtbar. Das wird gerade auch im Johannesevangelium berichtet. Einige Tage vor seinem Tod betete Jesus, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Also jetzt, demnächst, wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar und damit meinte Jesus seinen Tod am Kreuz. Und auch das meinte Johannes, wenn er schreibt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben ihn am Kreuz gesehen, als er sagt, es ist vollbracht. Da haben wir Gottes Herrlichkeit gesehen. Hat natürlich Johannes erst im Nachhinein erkannt, was da geschehen ist. Natürlich auch, als wir ihm als Auferstandenen begegnet sind, aber in diesem Kreuz, am Tod am Kreuz, sahen wir seine Herrlichkeit. Ist eigentlich paradox. Ein Gekreuzigter und Gottes Herrlichkeit. Man kann es vielleicht so erklären, Mose durfte Gott von hinten sehen. Und das Kreuz ist auch sowas wie die Rückseite von Gott. Dieser leidende Gott, dieser sterbende Gott, das ist die Rückseite der Herrlichkeit Gottes. Aber es ist auch die Herrlichkeit Gottes. Und dann gibt es noch ein interessantes Detail. Gott sagte zu dem Mose damals, sieh, da ist ein Platz in meiner Nähe, stell dich auf den Felsen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur irgendein Felsen, sagt, stell dich da mal auf den Felsen, sondern ich glaube, Gott meinte hier einen ganz besonderen Felsen. Denn da gibt es so einen geheimnisvollen Felsen in dieser Mose, in diesen Mose-Geschichten, wo zum Beispiel das Wasser aus dem Felsen kam. Und Paulus deutet später diesen Felsen auf Christus. Der sagt, in diesem Felsen ist Christus gegenwärtig gewesen, damals dem Volk Gottes. Und ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich erkläre mir das so, dass dieser Felsen Christus war. Hier ist ein Fels, stell dich da drauf, stell dich auf Christus. Und dann geht es ja noch weiter, er sagt, ich gehe in diese Felsspalte, also geh in Christus rein und da kannst du dann meine Herrlichkeit erleben. So erkläre ich mir diese Stelle vom Neuen Testament her. Christus ist der Ort, wo wir Gottes Herrlichkeit begegnen können, erleben können, sehen können. In Christus, das hat mir auch vor einigen Wochen mal dieses Thema, was ist eigentlich in Christus? In diesen Felsspalten drin, in Christus drin, werden wir Gottes Herrlichkeit erleben. Und so schreibt es dann auch Paulus. Jetzt ist nicht nur Johannes, Petrus und die Jünger, sondern jetzt sagt Paulus diesen steilen Satz, wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht. Da bezieht er sich auf diese Geschichte von Mose, der sein Gesicht verhüllen musste. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht, wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt hat. Was für ein krasser Gegensatz zu Mose. Gott sagt, die Herrlichkeit kannst du nicht sehen. Und der Paulus sagt, wir alle sehen die Herrlichkeit Gottes. Was für ein Kontrast. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn. Und wenn Paulus von der Herrlichkeit des Herrn schreibt, dann meint er das Evangelium. Die faszinierende Geschichte, dass Gott seinen Sohn opfert, damit wir erlöst sind. Das Kreuz, das ist Gottes Herrlichkeit. Gerade Paulus sagte, ich kenne nur die Botschaft vom Kreuz, den gekreuzigten Christus. Das ist Gottes Herrlichkeit, der gekreuzigte Christus. Damit hat Gott uns mit sich versöhnt. Das ist Gottes Herrlichkeit, wie Gott uns mit sich versöhnt. Das dürfen wir anschauen. Am Kreuz hat Gott seine ganze Güte, sein ganzes Erbarmen offenbart. Dieser Name, ich bin Erbarmen, der hat sich am Kreuz offenbart. Und so sehen wir am Kreuz die Herrlichkeit Gottes. Wir sehen, wie Gott uns liebt und wie er sich für unsere Schuld bestrafen lässt. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhüllten Gesichtern. Da denke ich jetzt, dass Paulus eben dieses Kreuz und Christus vor Augen hat. Mit unverhülltem Gesicht, wie in einem Spiegel. Und dann passiert was Faszinierendes. Während er dieses Kreuz anschaut oder diese Herrlichkeit Gottes anschaut, verwandelt es ihn. Wir werden selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Das wird uns verändern, wenn wir Christus anschauen in seiner Herrlichkeit. Christus, den Gekreuzigten, für uns. Den, der uns mit Gott versöhnt hat, der Erbarmen mit uns hat. Wenn wir den anschauen, dann wird es uns das verändern. Wenn wir dieses Erbarmen am Kreuz sehen, wird es uns barmherzig machen. Wenn wir die Liebe Gottes am Kreuz sehen, wird die Liebe in uns sich auswirken. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes. Jetzt feiern wir gleich das Abendmahl. Und auch das ist eine Gelegenheit, die Herrlichkeit Gottes sogar zu schmecken. Das ist auch ein Platz in seiner Nähe, wo Gott sagt, Mose, da ist ein Platz. Und dieser Platz ist am Tisch des Herrn. Beim Abendmahl bekommen wir einen Platz in seiner Nähe. Und da können wir in ganz besonderer Art und Weise dann Gottes Herrlichkeit sehen und schmecken. Und das wollen wir gleich tun. Und als Überleitung dazu singen wir das Lied »Kommt an den Tisch seiner Gnade«. Und damit verabschieden wir die Zuschauer an den Bildschirmen zu Hause.